Wem geht das nicht so? Da liegt man abends im Bett, der Kopf fährt Karussell. Mein Gast in dieser Woche sagt, die Zeit vor dem Einschlafen ist eine ganz besondere Zeit. Sie entscheidet darüber, wie wir schlafen und auch wie wir leben. Professor Dr. Volker Busch ist Arzt, Wissenschaftler, Autor. Seine beiden Bücher Kopffrei und Kopfhoch standen monatelang auf Spitzenplätzen der Spiegel-Bestsellerliste. Außerdem ist er Vortragsredner und hat einen sehr erfolgreichen Podcast, Gehirn gehört heißt er. Herzlich willkommen, Professor Busch. Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen heute.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich bin total ausgeschlafen.
Das ist gut. Ich auch. Erzählen wir uns doch mal ein bisschen was über sich. Was fasziniert Sie so an unserem Gehirn?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das sind, glaube ich, ganz viele Dinge. Also ich finde an dem Gehirn einfach wahnsinnig spannend, dass wir noch nicht so viel wissen tatsächlich. Das ist ja beim Sprunggelenk nicht unbedingt so. Viele andere Dinge in der Medizin sind als gut erforscht, da passiert nicht mehr viel. Aber beim Gehirn stoßen wir ständig noch an Grenzen. Und jedes Mal, wenn wir eine Tür aufstoßen, stehen wir vor zwei neuen. Mhm. Und an solchen Dingen zu arbeiten und die Grenzen immer so ein bisschen weiter zu verschieben, das macht mir natürlich große Freude.
Stimmt es, dass wir nur einen Bruchteil unseres Gehirns nutzen, dass da eigentlich viel mehr an Kapazität wäre?
Also teils. Es ist nicht richtig, dass man Albert Einstein, glaube ich, war es, in den Mund dieses Zitat legt, dass wir immer nur 10% unseres Gehirns nutzen. A, ist nicht ganz klar, ob er das jemals gesagt hat. Und selbst wenn er es gesagt hat, wäre das so nicht korrekt. Denn das wäre viel zu ineffizient. Das hätten sich unsere Vorfahren gar nicht leisten können, in der Savanne ein Organ mit sich rumzutragen und es ernähren zu müssen, das letztendlich nur auf 10% der Höchstleistung arbeitet. Also wir nutzen es zu deutlich mehr als 10 oder 20%, aber es stimmt natürlich, das war so der zweite Teil Ihrer Aussage, dass wir alle Kapazitätsgrenzen haben, die wir so schnell nicht erreichen im Alltag. Das soll heißen, wir können also mehr aus uns machen und wir können unser Gehirn trainieren, wir können es entwickeln, wir können es wahrscheinlich auch in vielerlei Regionen zum Wachstum bringen und das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht.
Lässt sich unser Gehirn denn überlisten? Also zum Beispiel beim Schlafen?
Ja, die Frage ist, will man es denn überlisten?
Manchmal schon. Sehr gerne ab und zu.
Ja, ich gebe zu, vielleicht ist das manchmal ganz sinnvoll. Aber vielleicht sollten wir erstmal gucken, warum wir nicht schlafen. Vielleicht gibt es einen Grund, vielleicht gibt es Signale, die uns das Gehirn sendet. Und dann wäre es ja gar nicht gut, es zu unterdrücken, zu überlisten oder irgendwie zu beduppen, sondern hinzuhören und zu schauen, warum ist denn das so? Warum komme ich denn nicht zur Ruhe? Was sind denn das zum Beispiel für Gedanken, die mir im Kopf rumgehen? Sind die es vielleicht sogar auch wert, dass wir sie uns nochmal anschauen, mit jemandem durchsprechen, aufschreiben? Also ich empfehle meinen lieben betroffenen Klienten, die sich wegen Schlafstörungen bei mir vorstellen, immer erstmal hinzuhören und zu gucken, okay, erstmal Analyse, woran liegt das und gibt es vielleicht einen Grund dafür, den wir ernst nehmen müssen und den wir dann vielleicht mit etwas Wertschätzung auch behandeln können. Und meist finden wir etwas und das ist dann gleichzeitig auch eine Stellschraube, an der wir so ein bisschen drehen.
Was genau passiert denn in unserem Gehirn, während wir schlafen?
Das ist interessant zu beantworten. So richtig alles wissen wir noch nicht, aber in den letzten Jahren haben wir natürlich viel Wissen darüber sammeln können. Und das Spannende ist, dass also der Schlaf keinesfalls ein passiver Zustand ist, sondern er ist hochaktiv. Unser Gehirn ist unglaublich aktiv, während wir schlafen und versucht verschiedene Dinge für uns zu tun, zu dem es untertags nicht kommt. Ich fange mal damit an, dass es uns, unser Gehirn, unsere Nervenzellen reinigt. Es gibt eine Flüssigkeit, die zwischen die Nervenzellen gespült wird, weil die in der Nacht etwas zusammenrücken. Und diese Flüssigkeit hilft dazu, bestimmte Botenstoffen abzutransportieren, die sich im Zellstoffwechsel ansammeln. Man spricht vom sogenannten glymphatischen System. Und wahrscheinlich trägt es sogar dazu bei, dass wir weniger häufig an Alzheimer erkranken, wenn wir über Jahre gut schlafen, weil unser Gehirn dann einfach bestimmte Botenstoffe abtransportiert und die sich daraufhin dann auch weniger ansammeln. Dann tut es aber noch ganz viele andere Dinge für uns, unter anderem befriedet es Emotionen, die sich am Tag aufgebaut haben. Wir ärgern uns über etwas, wir sorgen uns um etwas. Und das alles sind ja Dinge, die uns verfolgen und die irgendwie auch verarbeitet werden müssen. Und das geschieht in der Nacht. Deswegen sind Menschen auch oft so unleidig oder bei denen die Zündschnur auch so kurz wird, wenn sie nicht gut geschlafen haben. Mhm. Und der dritte Grund, warum wir schlafen, ist, weil unser Gehirn ganz viel ordnet und aufräumt und wir dadurch auch auf gute Ideen kommen. Also die Nacht ist auch ein Stück weit ein Kreativitätsbeschleuniger. Vielen berühmten Frauen und Männern in der Geschichte sind ihre guten Ideen in der Wissenschaft und in anderen Bereichen des Lebens eingefallen, wenn sie geschlafen haben, beziehungsweise wenn sie morgens aufwacht.
Das stimmt. Das ist mir neulich passiert. Ich habe meinen neuen Thriller geträumt und ich schwöre Ihnen, ich habe ihn so geträumt. Ja. Und Bill muss ihn jetzt nur noch aufschreiben, aber das kriege ich hin.
Johann Sebastian Bach soll mal gesagt haben, es ist nicht schwer, am Morgen auf eine Idee zu kommen. Es ist geradezu schwer, nicht über sie zu stolpern. Das finde ich einen sehr schönen Satz.
Stimmt. Schläft unser Gehirn denn schlechter als früher? Kann man das so sagen? Sind wir da jetzt nicht so gut, wie wir das vielleicht mal waren?
Ja, unser Organ hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verändert, sondern wir selber tragen es weniger zur Ruhe. Also wir sind ein bisschen schuld. Unser Gehirn als Organ ist unschuldig. Es könnte immer noch schlafen, aber unser Geist ist heute so hyperaktiv im Laufe des Tages, dass wir oft, gerade weil wir den Abend nicht mehr klug gestalten, diesen Wechsel nicht mehr hinkriegen von der Tag zur Nacht. Es gibt Menschen, die arbeiten bis zum Anschlag oder lesen die Zeitung bis in die Nacht und gucken sich schreckliche Horrorfilme an oder verbringen sehr viel Zeit auf Social Media und fangen an, sich zu vergleichen oder sich zu empören und entrüsten über das, was sie da lesen. Das sind alles Beispiele dafür, dass wir unser Gehirn oft gerade am Abend nicht ganz besonders pfleglich behandeln und dadurch mit Informationen vollstopfen, die wiederum zu Gefühlen und Gedanken führen und die lassen uns dann einfach nicht schlafen. Also unser Gehirn ist nicht schuld, sondern wir selbst.
Ihr neues Buch heißt Gute Nacht Gehirn, ist bei Drömer erschienen. Das klingt so ein bisschen wie nach einer Aufforderung zum Abschalten. Also zum genau. Gehirn abschalten.
Ja, wir beobachten tatsächlich in der Wissenschaft, dass Schlafstörungen zunehmen und zwar in allen Generationen, übrigens interessanterweise besonders bei jungen Menschen bis etwa 30. Und der Grund dafür ist ja nicht, dass die Matratzen schlechter werden, denn wir haben eigentlich vergleichsweise bessere Betten als früher, sondern dass unser Kopf so voll ist. Und ich wollte deswegen bewusst in diesem Büchlein ein paar gute Gedanken schenken, die uns helfen können, unseren hyperaktiven Geist, ich sag's nochmal, wieder etwas zu beruhigen. Mit guten Geschichten, die einem Lächeln aufs Gesicht zaubern, die einem Mut machen, die einem Zuversicht machen in dieser etwas verrückt gewordenen Welt und die die Herz und Hirn etwas befrieden und damit besser zur Ruhe zu finden. Das ist eine sehr lustiges Buch geworden, aber eben auch ein sehr praxisnahes Buch, was einfach helfen soll, einfach ja so diese Ruhe wieder in sich zu finden.
Was genau passiert im Gehirn beim Schlafen und was passiert, wenn wir nicht schlafen oder besser, wenn wir nicht einschlafen? Das Schlafen, das haben wir eben schon so ein bisschen gestreift, dass uns das schaden kann, aber das Einschlafen ist ja auch oft so eine Problematik.
Ja, das stimmt. Also der Schlaf ist tatsächlich sehr, sehr komplex aufgebaut. Man spricht von einer Schlafarchitektur. Das haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch schon gehört, dass verschiedene Schlafstadien stattfinden und die elektrischen Wellen im Gehirn andere sind je nach Schlafstadium. Und lange wusste man nicht, warum das der Fall ist. Und heute wissen wir, dass jedes dieser Schlafstadien eine besondere Funktion beikommt. Also in den Tiefschlafphasen. Und dann wird unser Immunsystem verbessert im Schlaf. Unser Gehirn setzt Wachstums- und Heilungsprozesse in Gang. Und wenn wir im REM-Schlaf sind, das ist eine ganz besondere Phase, wo die Augen sich so ganz schnell bewegen, aber ansonsten der Körper sehr ruhig ist, da räumen wir eher so ein bisschen die Informationen auf und wir verarbeiten Dinge, indem wir sie emotional nochmal durchgehen, ohne dass wir darunter leiden. Ganz einfach ausgedrückt könnte man es so zusammenfassen, im Tiefschlaf wird der Körper regeneriert und im REM-Schlaf wird die Seele regeneriert. Und deswegen ist es auch unterschiedlich, jetzt war der zweite Teil Ihrer Frage, wenn wir zu wenig schlafen, kommt es eben darauf an, was zu kurz kommt. Das sieht man dann an den Symptomen, die Menschen äußern. Menschen, die beispielsweise sich total ermattet und erschöpft fühlen und keine Kraft mehr haben, die haben oft ein Tiefschlafproblem. Und Menschen, die so seelisch unausgeglichen sind, die so nah am Wasser gebaut sind, nicht belastbar, cholerisch sind, die also emotional unausgeglichen sind, die haben oft ein REM-Schlafproblem. Und das kann einem manchmal helfen, als Schlafmediziner hinzugucken, okay, wo liegen denn die Probleme? Und genau dann da anzusetzen.
Das ist ja oft so, gerade wenn man nicht einschlafen kann, dass man sich dann nochmal das Handy greift oder nochmal den Fernseher anmacht, oft im Schlafzimmer. Ich weiß, soll ja Gift sein, aber ich bekenne mich da auch. Das ist aber nicht wirklich gut, diese Dauererreichbarkeit für unser schlafendes Gehirn, oder?
Ja, das ist richtig. Es hat zwei Aspekte. Einen ganz banalen physiologischen. Das elektronische Licht von Bildschirmen, erst recht, wenn sie groß sind oder wenn wir nah davor sitzen, verhindert die Ausschüttung von Melatonin, einem ganz, ganz wichtigen Schlafhormon der Zirbeldrüse in unserem Gehirn. Und je blauwelliger der Anteil des Lichtes ist, das ist bei Bildschirmen der Fall, desto stärker ist der Effekt. Der zweite Grund ist natürlich der Inhalt selbst. Wenn wir nachts uns schlimme Schicksalsereignisse von der Welt angucken, vielleicht düstere Zukunftsprognosen, Talkshows, in denen diskutiert, gestritten und die Welt in apokalyptischen Ton gemalt wird oder die Zukunft, dann kann uns das natürlich auffühlen, weil wir ja empfindliche Wesen sind, die das nicht so an sich vorbeigehen lassen. Das berührt uns dann im Herzen. Wir machen dann Querverweise, fühlen uns da identifiziert, überlegen oder denken über unser eigenes Leben nach und dann können wir natürlich nicht zur Ruhe finden. Und dann wäre manchmal einfach eine, wenn man nicht schlafen kann und irgendwie Licht anmacht, leichte Literatur zu lesen, viel besser oder einen Reiseprospekt durchzugucken oder vielleicht ein Fotoalbum, was einen nicht so tief im Herzen negativ berührt und Angst macht vor der Zukunft.
Wenn ich ganz ehrlich bin, Professor Busch, dann sehne ich mich ganz oft nach Stille, weil mich alles so nervt. Weil alles, was in meine Ohren dringt, das tut manchmal körperlich weh. Und meistens schnappe ich mir dann den Hund, gehe raus in den Wald. Warum empfinden wir Geräusche oft als Belastung?
Das ist eine schöne Beobachtung, die ich übrigens teile. In Bayern wie im Saarland ist es wahrscheinlich das Gleiche. Das liegt ein bisschen daran, dass wir heute eine unglaubliche Fülle an Reizen um uns herum haben, die auch durchaus sehr laut in Erscheinung treten können. Nehmen wir jetzt vielleicht Fluglärm oder Straßenverkehrslärm. Aber auch die Informationen selber, die auf uns einprasseln, weil wir überall Musik hören, Podcasts hören, rund um die Uhr eigentlich uns mit Unterhaltung versorgen können. Selbst an der Supermarktkassenschlange ins Handy gucken, selbst an der Straßenbahnhaltestelle schon Nachrichten hören oder lesen. Das heißt, es ist eigentlich also eher gar nicht unbedingt immer eine akustische Überlastung, sondern einfach eine Reizflut. Und Stille tut dann gut, weil wir in dem Moment, wo es ruhig wird und wo unser Gehirn mal weniger Input hat, so als würde man die digitale Nabelschnur endlich mal durchtrennen, die einen ständig versorgt, plötzlich unser Gehirn anfängt, Dinge zu ordnen, zu sortieren. Plötzlich kommt eine Erkenntnis. Man vergisst auch und löscht auch etwas, auch gut so. Es kommt einem eine Idee, vielleicht fällt einem plötzlich eine Entscheidung leichter. Das sind ja alles Prozesse, die passieren bei dem Spaziergang mit dem Hund. Ne? Bei mir so, wenn ich habe keinen Hund, aber ich gehe gerne in die Berge, aus dem gleichen Grund und am liebsten, so sehr ich meine Frau liebe, am liebsten gehe ich auch alleine.
Ich auch.
Weil ich mich dann nicht unterhalten möchte, denn das wäre dann auch schön und vielleicht romantisch und auch wichtig, mal was durchzusprechen. Aber nur wenn ich mit mir alleine bin, kommt mein Gehirn in diese Ordnungsprozesse wirklich rein. Und die tun mir gut und danach fühle ich mich wieder leer, wie so ein unbeschriebenes Blatt und kann den nächsten Tag wieder angehen.
Super interessant, was Sie da sagen. Das berührt mich, weil ich einfach auch merke, dass das absolut richtig ist. Und ich glaube, das geht anderen, die uns zuhören, gerade ganz genauso. Wo wir jetzt bei der Stille sind, wie wichtig ist Stille denn für unseren Schlaf? Also ich denke mal so an Schnarchen und so, Musik zum Einschlafen.
Ja, das ist in der Tat ein ganz wesentlicher Punkt. Und wir sehen durch ganz moderne Studien, dass schon relativ geringe Geräusche reichen können, den Schlaf fragmentierter zu machen. Also auf Deutsch unterbrochener zu machen. Man gerät nicht mehr so sehr in den Tiefschlaf. Ich will ein Beispiel geben. Wenn der Partner im Bett laut schnarcht, das ist ja nicht selten der Fall, dann hat man teilweise eine Dezibelbelastung, in der die Lautstärke gemessen wird, von 40, vielleicht sogar 50 Dezibel. Das ist ungefähr so viel, wie den Streit mit dem Partner am nächsten Tag in der Küche. Ja? Das ist etwa relativ laut. Und deswegen kann es manchmal sinnvoll sein, dass man sich irgendwie einigt, ja, wie man vielleicht das Schnarchen reduziert oder zumindest Ohrstöpsel mal und vielleicht in ganz schlimmen Phasen dann auch mal das Schlafzimmer wechselt, auch wenn man seinen Partner liebt. Denn Ruhe, akustische Ruhe hilft natürlich, tiefer in den Schlaf zu geraten. Das gilt übrigens auch, wenn ich das sagen darf, für Licht. Auch hier haben wir in den letzten Jahrzehnten dramatisch unterschätzt, wie bereits leichte Lichtquellen den Schlaf deutlich oberflächlicher machen können. Also ich will ein Beispiel geben, schon bereits 50 Lux reichen schon, dass wir nicht zu tief schlafen. Und mal zum Vergleich, 50 Lux ist ungefähr die Menge, die man hat, wenn man sein Handy in der Hand hält, sozusagen 30, 40 Zentimeter und da reinblickt. Also so hell ist das ja nicht. Und das reicht schon im Schlafzimmer, um nicht zu tief zu schlafen. Also insofern empfehle ich unbedingt akustische Ruhe und so dunkel, wie es irgend geht.
Ist das in anderen Kulturen anders? Ist das Schlafproblem, was wir haben, eher biologisch, psychologisch oder eben doch kulturell? Schlafen andere Völker besser als wir?
Das kann man so nicht sagen. Wir sehen in allen westlichen Industrienationen, der Begriff ist ja an sich schon nicht mehr so ganz passend, aber dem, was wir so früher unter westlichen Industrienationen begriffen haben, ist der Schlaf schlechter geworden. Das heißt, wir schlafen insgesamt kürzer. In Deutschland die Schlafzeit um etwa 30 Minuten nachgelassen in den letzten 25 Jahren. Und gleichzeitig schlafen wir auch nicht mehr ganz so tief, also unterbrochener. Und das scheint in mehreren Ländern auch der Fall zu sein, die wir mit uns vergleichen könnten, Frankreich, Italien oder USA.
Wir haben eben schon so ein bisschen über das Licht gesprochen, was beim Schlafen stören kann. Da gibt es ja dieses Hormon Melatonin, was ja durch was mit Licht zu tun hat. Ne? Das wird ja irgendwie so gebildet. Das ist ja heute ein ganz gehyptes Mittel, um besser einzuschlafen.
Das stimmt, ja.
Hilft das oder sollten wir da besser die Finger von lassen? Weil Hormon ist ja Hormon, ne?
Also, ja, das ist schön, was Sie sagen. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass Sie es so kritisch betrachten. Ich bin es nämlich auch, muss da etwas Wasser in den Wein schütten. Menschen suchen natürlich krampfhaft nach einfachen Methoden, um besser schlafen zu können. Und da liegt es natürlich an der Hand, schnell eine Tablette zu schlucken. Das ist total verständlich und plausibel und möchte da wirklich die Hand reichen und das auch verstehen. Aber man muss leider sagen, wenn man die Studien zu Melatonin sauber auswertet, dass es nur in den wenigsten Fällen wirklich hilft. Und zwar dann, erstens, wenn Menschen häufig Schlafstörungen aufgrund von Jetlag haben, also viele Reisende, ne, die immer wieder in verschiedene Zeitzonen kommen, denen kann Melatonin tatsächlich helfen. Oder zweitens, Menschen, die oft Schichtdienst machen müssen in der Pflege oder im produzierenden Gewerbe und dadurch so einen Wechsel von Tag zu Nachtschicht und so weiter haben. Auch denen kann Melatonin etwas helfen, den Tag-Nacht-Rhythmus zu stabilisieren. Aber normale Menschen, die Schlafstörungen haben, bei denen ist Melatonin in der Regel nicht von einer riesigen Wirksamkeit auszugehen. Da darf man, also muss man euphorische Erwartungen etwas bremsen. Oft helfen andere Dinge etwas besser.
Also ich habe es auch ausprobiert, weil ich manchmal so Probleme mit dem Einschlafen habe. Und dabei hilft es auch. Also es hilft mir dann wirklich schnell einzuschlafen. Ding ist nur, ich wache dann so 3 Stunden später auf und bin ziemlich wach. Und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen.
Ja, das ist schwierig zu beantworten, weil wir Ihren Fall natürlich sozusagen eigentlich mit hunderten anderen vergleichen müssten. Es könnte ja auch sein, dass Sie einfach glauben, dass Ihnen Melatonin hilft. Und wenn man, das kennen Sie, der Glaube versetzt Berge, wenn man ganz stark von der Wirksamkeit einer Maßnahme überzeugt ist, dann hilft sie auch. Der Placebo-Effekt liegt bei Melatonin über 30%.
Echt?
Das heißt also fast jedem Dritten hilft es nur, weil er dran glaubt. Das würde ich nicht unterschätzen, ja. Also die Hälfte, sagen wir mal, eine Mehltablette bekommen oder ein Bonbon und die andere Hälfte zum Verwechseln ähnlich aussehendes Melatonin. Und dann sehen wir eben, dass die Wirkung nicht ganz so toll sind, wie man das vielleicht in der Werbung immer wieder hört.
In Ihrem Buch, Professor Busch, Gute Nacht Gehirn, widmen Sie ein Kapitel der Zuversicht. Sie sagen, Zuversicht ist wie Zucker im Tee. Warum ist die denn so wichtig für den Schlaf?
Ach, die Lorbeeren verdiene ich nicht. Das war ein schöner chinesischer Spruch, den habe ich nur zitiert. Aber schön, dass Sie es gelesen haben. Ich finde das auch was ganz Wundervolles, denn Zuversicht ist natürlich eine Ressource, die uns ganz, ganz stark im Leben hilft und vielleicht auch tatsächlich das Leben versüßen kann, wenn es gerade schwer ist. Und deswegen arbeite ich als Psychiater in meiner Sprechstunde natürlich viel mit Zuversicht. Denn sie hilft uns durch Krisen, die wir haben, leichter durchzukommen. Sei es finanzielle Krisen, gesundheitliche Krisen, partnerschaftliche Krisen. Überall da, wo es das Leben gerade nicht gut mit uns meint, ist Zuversicht etwas ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Und das Tolle ist, Zuversicht können wir entwickeln, auch wenn die Weltverhältnisse gerade nicht so gut sind. Und ein paar gute, zuversichtliche Gedanken können dann eben auch helfen, in den Schlaf zu finden. Insofern ist Zuversicht, also ich freue mich sehr, dass Sie mich darauf ansprechen. Mhm. Das war mir auch ein ganz, ganz besonders wichtiges Kapitel in dem Buch Gute Nacht Gehirn, ganz zum Schluss, um Menschen Mut zu machen in dieser Welt, die gerade etwas verrückt zu sein scheint.
Das ist es ja, wenn man viele schlimme Dinge erlebt hat und wir haben in der letzten Zeit alle nicht so die tollste Zeit gehabt, dann kann man die Zuversicht schon mal verlieren. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir die verlieren? Was macht das mit uns?
Meist verlieren wir Zuversicht dann, wenn unsere Wahrnehmung von der Zukunft zu negativ verzerrt ist und wir das Negative überschätzen, wenn wir unsere eigenen Fähigkeiten, Probleme zu lösen, vergessen schlichtweg und uns an Erfolge in der Vergangenheit nicht mehr erinnern können oder wenn wir uns die ganze Zeit von irgendwelchen äußeren Quellen einreden lassen, die Welt stünde eigentlich gerade im Abgrund. Wir sind eben etwas durchlässig für die Welt und wir sind beeinflussbar durch das, was wir lesen und hören. Und wenn zu viel Negativität und Zukunftspessimismus zusammenkommen, dann geht Zuversicht verloren, dann glauben wir irgendwann nicht mehr an uns selbst oder an die Fähigkeit, die Dinge zu Gutem zu wenden. Und oft ist es eben, wie ich schon eingangs sagte, eine verzerrte Wahrnehmung. Sie entspricht nicht der Realität. Und Zuversicht wiederzugewinnen kann dann bedeuten, sich bewusst zu machen, was alles gut gelaufen ist in der Vergangenheit, weil man entweder unglaubliche Fähigkeiten entwickelt hat, Probleme zu lösen, weil man sich erinnert, wer einem alles geholfen hat oder weil man sich wieder daran erinnert, wie gut man sich oft auch mit unliebsamen Situationen arrangieren kann. Ja. Und sich diese Dinge, so ein bisschen kleiner Blick in den Rückspiegel, ne? Sich diese Dinge wieder klar zu werden, hilft einem dann, auch wieder nach vorne zu kommen. Das ist wie beim Autofahren. Wenn ich aus einer Parktasche raus will, muss ich kurz in den Rückspiegel gucken, um danach gut nach vorne zu kommen. Mhm. Und deswegen entsteht auch Zuversicht dadurch, dass man kurz zurückblickt und vielleicht auch nicht ganz ohne Stolz und Glück und Zufriedenheit und sich der Dinge bewusst wird, die gut waren, die man gut vermocht hat. Und das kann einem sehr viel Mut machen, nach vorne zu gehen.
Was für ein schönes Gespräch war das mit Professor Dr. Volker Busch. Wir haben über Schlaf und unser Gehirn gesprochen. Und ein Teil meiner Begegnungen mit interessanten Menschen ist auch immer das Lesen. Und das passt ganz gut zu unserem Thema heute, Professor Busch. Schadet ein gutes Buch beim Einschlafen? Nein, oder?
Sagen Sie nein. Ganz im Gegenteil. Nee, überhaupt nicht. Das darf sogar eine fantastische Geschichte sein, denn dadurch gleiten wir so leichter in den Traumzustand. Das wäre schon so ein bisschen Gehirn Netzwerke angesprochen, die wir auch beim Träumen verwenden. Und die Geschichte darf ruhig ein bisschen verrückt sein, aber sie sollte leicht sein, sollte einen nicht zu sehr aufwühlen, aber ruhig ein bisschen die Fantasie anregen, dann gleiten wir leichter in den Schlaf. Also Lesen ist ganz fantastisch.
Naja, meine Lektüre ist nicht so leicht, aber wir fangen mal mit ihr. Ja, okay, dann fangen wir mit meiner an. Ich erzähle Ihnen, was ich zuletzt gelesen habe. Einen ganz fantastischen Thriller, Notizen einer Hinrichtung heißt der.
Eieiei, das hört sich aber nicht schlafen.
Nein. Ist von Dania Kukawka und da geht es um Ansel Packer. Der soll in einigen Stunden hingerichtet werden. Aber das ist nicht die Geschichte. Das Buch ist die Geschichte der Frauen, die er zurückgelassen hat. Ansel will leben und er will verstanden werden und deshalb schreibt er alles auf. Und durch seine Mutter, seine Schwester und eine Kommissarin der Mordkommission erfahren wir, was passiert ist. Und das ist so spannend und so gut erzählt, dass einem manchmal der Atem wegbleibt. Aber es sind vor allem die Frauen, die da grandios beschrieben werden.
Ah ja, okay, schön.
Und ich verlinke das Buch natürlich in den Shownotes. Und jetzt bin ich mal gespannt auf Ihres, Professor Busch. Das ist wahrscheinlich leichter als meins, oder?
Ach, weiß ich gar nicht. Ich habe wirklich so zum Einschlafen direkt lese ich gar keine Sachbücher und Romane. Da blätter ich eher dann so ein paar Zeitschriften durch. Aber das letzte Buch, was ich gelesen habe, ich pflege Bücher eher vormittags zu lesen, am Wochenende, war ein Buch eines deutschen Soziologen, Andreas Reckwitz, der über Verlustängste geschrieben hat. Und das fand ich unglaublich zeitgemäß, ist stellenweise nicht ganz leicht zu lesen, aber ich fand das eine ganz, ganz gute und detaillierte Beschreibung unserer Gesellschaft, die derzeit sich Sorgen macht, dass sie das, was sie hat, verlieren könnte. Und dadurch auch in vielerlei Hinsicht Veränderungen gegenüber nicht positiv eingestellt ist, ne? Weil sie sich Sorgen macht, weil was könnte ich verlieren, was könnte mir jemand wegnehmen. Ja. Das erklärt ganz, ganz viel an den Befindlichkeiten, die wir sehen in unserem Volk. Und trotzdem hat es mich zuversichtlich gemacht, weil es Verstehen hilft, dass Menschen, die sich abgehängt fühlen, die sich von dem Untergangsgerede anstecken lassen, dann auch mitunter wegducken, weil einfach die positive Aussicht auf eine bessere Zukunft fehlt. Und das ist etwas, was mir das Buch an Mut macht und mich selber auch antreibt, was ich als Psychiater auch versuche mit meinen bescheidenen Mitteln jeden Tag. Menschen in schweren Lebenssituationen brauchen eine positive Aussicht. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Egal, ob ich gerade verlassen wurde, ob ich eine Krebserkrankung durchgemacht habe oder ob es mir finanziell schlecht geht. Ich brauche eine positive Aussicht. Ich brauche nicht sofort unbedingt die Lösung von Montag auf Dienstag, aber ich brauche einen potenziellen realistischen Weg aus diesem Schlamassel.
Es war total schön. Ihr Buch übrigens auch, Gute Nacht Gehirn, bei Drömer erschienen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und
das haben Sie nett gesagt, gelernt. Danke. Haben Sie danach schlafen können, ist die Frage.
Also ich habe zumindest Anregungen gefunden, um ein bisschen besser zur Ruhe zu kommen.
Genau,
nach
darum
so einem
ging
vollen
es mir.
Tag,
ja,
ne?
Ja, genau.
Ich danke Ihnen sehr für dieses wunderschöne Gespräch.
Es war mir eine große Freude und vor allen Dingen schlafen Sie gut.